Ich habe mich damals dafür entschieden, Praxisanleiter zu werden, weil ich Auszubildende vernünftig begleiten wollte und, ich sag mal so, manche Dinge besser machen wollte, als ich sie selber in der Ausbildung erlebt habe. Und das war immer so ein bisschen meine Motivation.
Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Sandra, wie war es bei dir? Warum bist du Praxisanleiterin geworden?
Das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich auch sehr, sehr oft beschäftigt habe. Ich glaube, es war zum einen das, was du gerade sagst, so dieses, ich möchte Dinge anders machen, im Sinne von, ich selber hatte, glaube ich, so gut wie nie irgendwo gute Praxisanleitung, also wenn überhaupt, zum Examen, glaube ich, mal einen Tag oder so ähnlich. Ja, und irgendwie hat mich das inspiriert. Aber auch die Tatsache, dass ich gerne Menschen, egal ob junge Auszubildende oder ältere, etwas mitgeben möchte.
Fühle ich absolut. Und jetzt sind wir direkt mal mit so einer Frage reingestartet. Sandra, schön, dass du da bist. Bekannt auch als Praxisanleiterin Sandra. Und du bist mittlerweile zum dritten Mal bei mir zu Gast in unterschiedlichen Formen. Wir haben noch ganz damals, als ich so eine Videoreihe hatte, auch mit Interviews und so, warst du schon mal da. Und wir haben über Praxisanleitung gesprochen. Wir haben auf dem Deutschen Pflegetag.
Oh ja.
Wann war das? 2024?
Ja.
Genau, 2024, als der Podcast gerade so relativ frisch war, hatten wir live vor Ort gesprochen. Auch wieder natürlich über Praxisanleitung, aber auch so ein bisschen über Wertschätzung. Und heute sitzen wir wieder hier.
Sehr schön.
Sehr gut. Ne? Ich freue mich total, dass du da bist. Wir kennen uns mittlerweile ja so, was contentmäßig angeht, kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen länger, haben wir ja das eine oder andere gemacht und haben immer natürlich coole Austauschthemen. Ja, und wir wollen heute über die Praxisanleitung auch sprechen, über die Pflegeausbildung und machen wir jetzt mal direkt weiter. Wir haben jetzt beide gerade so ein bisschen unsere Motivation genannt. Meinst du oder findest du, Praxisanleiter oder Praxisanleiterin zu werden, ist heutzutage noch attraktiv? Oder findest du, dass es ein bisschen zurückgegangen ist? Weil ich sag meine Meinung dazu noch nicht, ich frag dich erstmal.
Also ich muss ehrlich sagen, eine ganze Zeit über habe ich das Gefühl gehabt, es ist zurückgegangen. Seitdem die Generalistik gekommen ist, haben einige das abgegeben, weil sie keine Lust hatten auf diese Veränderung oder sich damit auseinanderzusetzen. Und es war ja am Anfang, also auch für mich war es am Anfang erstmal komplett anders und man musste sich da reinfuchsen und auf einmal wurden Sachen kodiert, das war irgendwie wild. Und da gab es einige Kollegen in meinem Umfeld und Kolleginnen, die das abgegeben haben, weil sie gesagt haben, das fühle ich nicht mehr, da bin ich vielleicht auch zu alt für. Aber jetzt aktuell stelle ich eher das Gegenteil fest. Also es geht wieder in die andere Richtung. Es ist mehr Interesse da, wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke und es wird attraktiver. Und dann frage ich mich natürlich immer, warum? Weil du natürlich auch ein Stück weit, also ich sehe es als Riesenprivileg in den Tagen, wo ich freigestellte Praxisanleitung mache, kann ich mir theoretisch ein Patientenzimmer aussuchen und bin nur für dieses Zimmer zuständig. Und das ist einfach ein Riesenargument und ein Riesenprivileg. Egal ob für Auszubildende, für die Patienten und Patientinnen oder für mich.
Kennt ja heutzutage kaum jemand eine 1-zu-1-Betreuung. Ich kann mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Ich kann vernünftige Anleitung machen. Das war, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, also utopisch, ne? Also ging mir genauso, wie es bei dir war. Ich habe gar keine Anleitung bekommen, ne? Da hatten wir so ein, ich sag mal, so ein blödes Laufheft, da muss irgendwas reingeschrieben werden. Irgendwelche Unterschriften mussten gesammelt werden. Ja, fertig, ne? Anleitung ist hier mal zwischen Tür und Angel, mal kurz gucken. Aber das, dieses Strukturierte, das gab's ja gar nicht. Und das ist schon, wenn man das Privileg hat, das machen zu können, dann ist das mega. Wenn man es aber nicht machen kann, dann ist es natürlich auch, sag ich mal, belastend, ne? Weil man sich denkt, eigentlich habe ich ja Praxisanleiter oder ne, ähnliches gelernt, um das zu machen, aber ich kriege die Möglichkeiten nicht. Was würdest du denn so als Aufgaben der Praxisanleitung beschreiben? Also was würdest du, wenn dich jemand fragt, was machst du denn als Praxisanleiterin?
Ja, ich finde, da ist auch wieder eine riesen Bandbreite. Also ich tausche mich ja auch mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Einrichtungen aus. Wie sieht's bei denen aus? Und da ist einfach ein Riesenspektrum. Und ich glaube, da ist schon eins der Probleme, was wir haben. Es ist ja nicht klar definiert, was gehört rein. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe das Privileg gehabt, da etwas mit aufbauen und neu gestalten zu können. Im Sinne von, das gab es zu dem Zeitpunkt bei uns nicht. Also es gab keine freigestellten Praxisanleitungen. Das war ein völlig neues Konzept. Und ich war damals mit einer Kollegin freigestellt und wir beide haben das auf die Beine gestellt. Und wir hatten unglaublich viel Spielraum, wir hatten Möglichkeiten. Ich habe im Praxiscurriculum, ich habe in so einer AG mitgemacht, wo ich die Praxisaufgaben mitgeschrieben habe für dieses Curriculum für 80 Träger, die in dieser Pflegeschule sind. Das war schon ein echt schönes Gefühl auch, einfach mal an sowas mitzuwirken und zu wissen, hey, da steht dein Name drin.
Aber auch viel Aufwand, ne?
Aber auch viel Aufwand. Und wer einmal sowas komplex formuliert hat, weiß auch, dass es eben nicht mal eben geschrieben ist, sondern wir haben wirklich wochenlang daran gesessen und immer wieder hinterfragt und evaluiert. Dann gehört es bei mir auch dazu, zu koordinieren. Also ich plane die Anleitungszeit der Auszubildenden, die haben ja verpflichtend 10%. Wir versuchen auch ein bisschen mehr zu geben, so wie es passt. Also durch Onboarding-Projekte und Azubi-Stationen und so kommen wir oft auf mehr. Diese Projekte müssen gestaltet werden. Dann sind da Konzepte hinter, die entwickelt werden. Also das sind alles Sachen, wo ich dran mitarbeite. Es ist also nicht nur das reine, ich gehe auf Station und leite den Auszubildenden an, sondern es gehört einfach unglaublich viel dazu im Hintergrund.
Also es ist viel, viel komplexer geworden, Praxisanleitung. Ne? Es ist nicht mal eben, ich sag mal, zeig mal Tätigkeit X und dann kann er das, ne? Sondern da fängt es ja teilweise an mit Ankommen, den Bereich erklären, ne? So ein bisschen auch abfangen, hey, wie geht's dir, wie kommst du hier klar, was sind deine Herausforderungen, ne? Wie lebst du dich in den Schichtdienst ein, wie kommst du im Team klar, wie strukturierst du dich, wie priorisierst du dich, also da hängt ja so, so viel dran und nicht nur die einzelne Tätigkeit, die bei uns damals noch im Vordergrund stand, das war ja wirklich so, Anleitung ist, ich zeig dir, wie man einen Blasenkatheter legt, Punkt. Mhm. So, das war's. Kein Vorgespräch, kein Nachgespräch. Es wurde die Tätigkeit gezeigt und das war's. Und da ist man ja meilenweit von entfernt, also so wie du es auch gerade erklärt hast. Das hat sich ja schon gewandelt.
Also wenn ich jetzt so überlege, wenn es mal eine Tätigkeit ist, nehme ich jetzt mal zum Beispiel Blasenkatheter legen. Da gehört ja wirklich, oder schönes Beispiel, ich hatte letzte Woche eine Situation ZVK ziehen. So, und da gehört für mich erstmal dazu, dass ich die Auszubildenden erstmal beiseite nehme. Also es waren in dem Fall zwei Auszubildende, die mich begleitet haben. Eine im ersten Ausbildungsjahr, die hatte dann den Fokus beobachten und schauen und mitreflektieren. Und der im zweiten Ausbildungsjahr, der Auszubildende, der sollte, oder Ende erste, Anfang zweite, sollte dann eher auch aktiv ein bisschen mitarbeiten, aber natürlich alles unter Anleitung und Beobachtung. Ich habe die zwei als erstes hingesetzt. Jeder sollte über unterschiedliche Aspekte recherchieren. Er hatte die Aufgabe, zu recherchieren, ZVK ziehen, worauf muss ich achten, Luftembolie, was heißt das, all solche Sachen. Und sie hatte die Aufgabe, den aseptischen Verbandwechsel anhand unseres Hygieneplans nochmal zu recherchieren. Dann habe ich mir die beiden zusammen in einen Raum gesetzt, habe gesagt, so, jetzt erzählt der eine das, was er recherchiert hat, dem anderen. Wir sprechen nochmal gemeinsam drüber. Und dann sprechen wir im nächsten Step darüber, was würde ich tun und worauf achte ich. Dass ich zum Beispiel auch, das sind so Feinheiten wie, ich ziehe mir eine Maske an, weil ich halt eine Praxisanleitungssituation habe und erkläre. Und das sind so ganz viele Feinheiten, die einfach mit da reingehören. Ja, und dann im nächsten Step gehe ich erst aktiv an die Patienten, die es betrifft. Frag natürlich vorher, ob es für die in Ordnung ist, weil es eine Lernsituation ist. Und im Anschluss an das Ganze, wenn das dann passiert ist, wird es ja auch noch reflektiert und im letzten Step verschriftlicht.
Wow. Ja, also das ist moderne Praxisanleitung, aber viel Zeitaufwand. Wir reden hier nicht von einer halben Stunde.
Auf jeden Fall.
Wie lange habt ihr insgesamt an diesem Tag die Anleitungssituation gehabt?
Ja, das Schöne ist ja, dass ich wirklich das Privileg habe der Freistellung und sagen kann, dieser Tag gehört nur diesen zwei Auszubildenden. Und das war an diesem Tag so. Und ich habe mir ein Zimmer rausgesucht mit zwei Patienten in diesem Fall. Und das war das Zimmer, was wir versorgt haben. Und ich schaue dann, ich switche ja durch die verschiedenen Fachbereiche. Und morgens höre ich mir die Übergabe an, schaue, welchen Auszubildenden habe ich, welcher Ausbildungsstand und was würde da gerade reinpassen. Aber dafür musst du dich auch damit befassen und bereit dazu sein, da überhaupt, ne, anzukommen.
Ja, aber das ist ja super effektiv. Also der Lerneffekt ist ja gigantisch. Alleine auch, dass sie untereinander sozusagen sich austauschen, dass sie selber recherchieren, dass sie hinterfragen. Und man kann das ja unendlich ausweiten. Ich kann mich damals erinnern, da hatte ich auch eine Anleitungssituation. Da ging es auch um die Versorgung von einem Intensivpatienten, der eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatte. Und dann habe ich auch erstmal so, bevor wir, ich glaube, es ging auch darum ein bisschen, ich habe aus der Situation mit Monitoring, wie man das überhaupt anschließt, wie man das interpretiert, was ist, habe ich auch so eine Lernsituation gemacht. Habe dann erstmal gesagt, recherchiere erstmal, welche Krankheitsbilder gibt es überhaupt, die monitorpflichtig sind, ne? Und dann spezifisch auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann vielleicht nochmal so ein bisschen Anatomie, Physiologie vom Herzen mit reinzunehmen und. Bevor man überhaupt wirklich sozusagen an den Bettplatz gegangen ist und sich diese Monitoreinheit mit der Verkabelung, mit den Werten überhaupt angeschaut hat. Und dann noch zu sagen, okay, da sind Werte, jetzt recherchieren wir mal, was sind denn physiologische Vitalparameter und wann sind sie unphysiologisch. Also das war auch, weil ich da einen ganzen Tag hatte. Ne, so, dann kannst du das machen, aber die Realität ist ja leider, entweder kriegen die Kolleginnen und Kollegen von uns, die die Praxisanleitung machen, die Zeit nicht, oder sie wollen es nicht so machen, weiß ich nicht. Ich glaube eher, es liegt eher daran, dass sie vielleicht die Zeit nicht bekommen. Oder hast du denn eine andere Meinung?
Ich finde, das steht und fällt ja auch wieder damit, was dein Arbeitgeber oder die Einrichtung, für die du tätig bist, bereit ist zu investieren. Und wenn du mich fragst, wir reden hier über unsere Zukunft. Wir reden über deine Zukunft, meine Zukunft, egal ob du irgendwann selber in der Position bist, dass du es brauchst, oder ob du halt einfach deine Kollegen und Kolleginnen ausbildest. Und auch ich gerate sehr, sehr oft an Menschen, die nicht verstehen, was ich da mache und was dahinter steckt. Und ich finde es so unglaublich wichtig. Also meine Priorität ist und bleibt in allem, was ich tue, den Auszubildenden einen bestmöglichen Weg mitzugeben. Mhm. Der wird nicht immer perfekt sein. Und es gibt Dinge, die sind halt manchmal auch schwierig oder herausfordernd. Und auch ich habe manchmal Situationen, die mir Dinge abverlangen, weil spontan irgendwas völlig anders ist. Schönes Beispiel, ich habe letzte Woche Examenspatienten ausgesucht. Ich habe 7 Stunden gebraucht, nur um 2 Patienten auszuwählen. Krass. Weil ich immer wieder das Problem hatte, also da gehört ja auch eine Menge zu für so eine Examensprüfung. Ich weiß, an dem Tag ist die Prüfung. Mein Fokus ist immer, die Auszubildenden gut abzuholen und zu begleiten. Und dann fängt es ja an. 2 Tage vorher wähle ich Patienten aus. Jetzt leben wir aber heutzutage, klingt falsch, aber wir befinden uns in einer Zeit, wo Patienten mega schnell entlassen werden. Es ist alles nur noch Fast Track, so schnell wie es geht wieder nach Hause. Dann such mal jemanden mit erhöhtem Pflegebedarf, wo du wirklich auch was für eine Prüfung machen kannst. Da fängt's schon an. Dann hatte ich den Fall, ich hatte was wirklich Schönes. Dann hieß es aber nach 2 Stunden, als ich alles fertig hatte, also ich schreibe dann ja auch DIN A4-seitenweise auf, um das der Pflegeschule durchzugeben. Und dann hieß es, die geht gleich auf Intensiv. Okay, somit war sie raus. Dann habe ich mir die nächste rausgesucht, habe dasselbe Spiel wieder gemacht. Dann kam der Anruf, ich glaube, ich bringe dir heute nur schlechte Nachrichten, die geht morgen ins Altenheim. Also war sie auch raus. Und das war schon eine echte Herausforderung. Also
da sieht man ja auch, dass der Alltag schon auch sehr beeinflusst. Ne? Also es ist ja eine reelle Situation. Ich will jetzt die Debatte nicht aufmachen, aber ich kenne einige, die sagen, ja, deshalb sollten Anleitungen etc. sowieso nicht mit echten Patientinnen und Patienten stattfinden, sondern in Simulationslabs. Gibt ja einige, die das sehr vertreten und sagen, ja, da kann man Fehler machen und hey Leute, wir arbeiten mit echten Menschen. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich sag's mal jetzt so, ich kann einige Argumente für Simulationslabs verstehen, ich kann aber auch einige Argumente nicht verstehen. Also ich finde schon, dass wir unsere Auszubildenden auch wirklich in die reelle Situation anleiten müssen. Wir natürlich eine besondere Verantwortung übernehmen, ist einfach so, das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Aber ich glaube, du kannst simulieren, wie du willst, es kann gut sein. Das ist wichtig, eine super Ergänzung. Ich bin da ein Fan von, ergänzend. Aber ich finde schon, dass wir ein echtes Setting auch für gewisse Dinge brauchen.
Sehe ich genauso.
So neutral würde ich das jetzt einfach
Und
meinen.
Vor allem, wenn du jetzt mal überlegst, nehmen wir mal an, ich würde es wirklich nur in Simulationen machen und dann in der Prüfung müssen sie es aber am echten Menschen machen, dann ist beim Auszubildenden, sind alle Lampen aus.
Ja, und ich würde es auch strange finden, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, jetzt sind wir doch ein bisschen mehr da, aber ich würde es auch strange finden, wenn man alle Anleitungen, Modulprüfungen und die Abschlussprüfung in Simulationslab machen würde. So.
Dann, also ich sehe es auch so.
Aber ich bin ja gespannt, vielleicht hören ja welche zu, die sagen, nö, was erzählt ihr da, Simulationslabs sind das Tolle. Ja, ich kenne auch einige, die Simulationslabs haben, deswegen finden sie die auch besonders toll, weil muss sie auch finanzieren. Aber das ist wieder eine andere Sache.
Also ich habe auch einen Raum, wo ich ein paar Sachen umsetzen kann. Wir haben auch uns ein paar Dinge aufgebaut und wir haben uns jetzt auch zum Beispiel Wunden bestellt, so ein Stoma oder ähnliches, weil wir einfach sagen, das macht Sinn. Und da bin ich voll dafür, dass, wenn es die Situation nicht auf Station gibt, dass ich das üben kann. Aber prinzipiell bin ich Fan von echtem am Menschen arbeiten. Und mein Gedanke ist auch der, ich bin doch mit im Raum, was das Fehlermachen angeht.
Ich finde halt auch, also abschließend vielleicht zum einen Fehler machen. Fehler müssen, also es muss einen Raum geben, wo Fehler passieren dürfen, weil, das weißt du auch, Fehler passieren. Mhm. Etliche im Alter.
Dir, mir, jedem.
Ja, immer. Ja. Immer und überall. Und sie können passieren. Und ich finde, wenn wir so einen Raum haben, wo eine positive Fehlerkultur auch schon mal hergestellt wird, wo man sagt, ah, ich kann hier auch mal was falsch machen, dann redet man darüber, dann bin ich davon überzeugt, dass weniger Fehler in der Realität auch entstehen. Ne? Weil man halt einfach anders damit umgeht und weil man vielleicht ja auch nicht diesen Druck hat, oh, ich darf bloß keinen Fehler machen. Ich glaube schon, dass das einen Effekt hat. Und das andere, ich finde auch, dass man so Dinge auch mal ausprobieren muss. Mhm. Im Simulationslab kannst du das ausprobieren. Aber in der reellen Situation muss man auch lernen, wie rede ich denn mit Patientinnen und Patienten? Mhm. Wie gehe ich respektvoll mit solchen Situationen um? Wie kann ich auch Nähe und Distanz entwickeln? Weil das ist ja etwas, was du in der Ausbildung noch nicht so einschätzen kannst. Also wie nah lasse ich so eine professionelle Beziehung, die ich zu meinen Patientinnen und Patienten aufbaue? Wie entsteht das? Wie verhalte ich mich? Wie rede ich? Wie bewege ich mich? Ne? Was für eine Gestik habe ich? Was für eine Gestik hat der Patient? Also das fühlst du halt nur in der Realität. Und klar, wir machen da ja auch keine Experimente. Also du sagst jetzt nicht, da ist ein Dekubitus, versorg mal, wie du meinst. So, ne? Also
richtig.
Du würdest ja auch niemals sagen, ah ja, und wenn es komplett schlecht läuft, dann sage ich halt, es war schlecht und der Patient hat jetzt halt ne dadurch einen Nachteil. Nein, das würde ja nicht passieren. Aber trotzdem ein bisschen Kreativität müssen ja auch die Auszubildenden an den Tag legen dürfen.
Auf jeden Fall, aber da fängt es ja schon an. Eine gute Praxisanleitung bin ich ja auch, also aus meiner Sicht, das ist meine Perspektive, wenn ich mich damit auseinandersetze, was bringt der Auszubildende mit, was kann ich ihm schon zutrauen und wo muss ich mich vielleicht ein bisschen vorsichtiger rantasten. Ja. So, und das ist ja auch etwas, was dazugehört, wenn ich von guter Praxisanleitung spreche, dass ich nicht alle über einen Kamm schere und sage, alle müssen im Unterkurs das gelernt haben, im Mittelkurs das, im Oberkurs das, sondern ich muss immer noch die Person, die vor mir sitzt, individuell abholen können. Hm. Und jeder ist ein anderer Lerntyp. Der eine kann schneller und der andere braucht unglaublich lange und intensive Reflexion dafür vielleicht.
Und deswegen finde ich halt so Zusatzangebote immer gut, kann man gut integrieren, aber wir dürfen natürlich auch nicht echte Stationsleben vergessen. So, jetzt haben wir so ein bisschen über die Praxisanleitung, Aufgaben und sowas gesprochen. Was viele immer nicht wissen, ist, dass eine Praxisanleitung auch sehr, sehr gut finanziert wird. Also das wissen viele halt gar nicht, dass das unglaublich viel Geld auch kostet. Ne? Es gibt so einen Ausbildungsfonds, wo, sag ich mal, unterschiedliche Einzahlungen kommen, Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Dienste, die Pflegeversicherung, das Land trägt auch viele Kosten. Also da wird viel in so einen Topf geworfen und dann wird das sozusagen an die Ausbildungsträger und an die Städten auch sozusagen verteilt. Und einen großen Kritikpunkt, den ich auch immer wieder anbringe, und ich weiß, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen, die selber Praxisanleitende sind, das kritisieren, dass das sehr intransparent ist mit der Finanzierung in vielen Schritten. Also wo geht das Geld eigentlich hin? Wofür wird es genutzt? Das ist, finde ich, auch ein sehr großer Kritikpunkt, den ich oft anbringe und den finde ich auch echt schade, weil wir auch eine sehr diffuse Vergütungswelt haben in der Praxisanleitung. Mhm. Also je nach Tarifvertrag etc. werden da unterschiedliche Summen bezahlt. Gibt manche, die kriegen gar nichts, manche, die kriegen 70 Euro, manche kriegen sogar 300 Euro. Also das ist ja wirklich ein bunter Blumenstrauß. Und das macht es für mich manchmal auch ein bisschen schwierig. Und deshalb habe ich vorhin gefragt, ist es überhaupt noch lukrativ, Praxisanleitung zu machen oder attraktiv, weil die Aufgaben werden immer mehr. Mhm. Ne, du musst immer mehr Anleitungen machen, nicht nur, sag ich mal, generalistische Pflegeausbildung, sondern Fachweiterbildung, Anerkennung, andere Berufsgruppen, OTA, ATA etc. Das heißt, du kannst dich fast vor Aufgaben gar nicht retten. Und dann kriegst du am Ende des Tages, kriegst du dafür gar nichts. Oder ich sag mal, was sind 70 Euro brutto? Ne, und ich finde schon, Geld ist nicht alles, aber es ist schon eine Form von Wertschätzung, Anerkennung dafür, dass du ja auch eine einjährige Weiterbildung gemacht hast. Also du bist ja zertifiziert, du hast dich ja auf den Weg gemacht, hast dir Zusatzwissen angeeignet und das sollte auch vergütet werden. Ist in anderen Berufen auch so. Also da wird auch keine Ausbilder, macht's umsonst. Das ist nicht so. Das vielleicht nochmal ein bisschen zur Finanzierung. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Bist du zufrieden mit deiner, kriegst du eine Zulage? Willst du da offen drüber reden?
Also dadurch, dass ich mehr als 50% freigestellt bin, kriege ich P8, ne?
Ja, okay. Also dadurch hast du, sag ich mal, einen anderen finanziellen Bonus, aber hast natürlich dadurch auch andere Aufgaben. Und was man da aber nicht vergessen darf, dadurch, dass du im Regelbetrieb dann arbeitest, fallen ja auch Schichtzulagen weg. Das vergessen immer viele, ne? Also
merke ich auf jeden Fall auch. Und im Endeffekt gleicht es sich aus und ist wieder in etwa da, ne?
Ja, aber das ist auch vielleicht mal für die Kolleginnen und Kollegen wichtig, nur weil man dann vielleicht eine kleine Zulage kriegt, dann fehlen dir aber 300 Euro Nachtschichtzuschläge, ne? Also das ist, man muss da manchmal auch ein bisschen nüchterner an die Sache drangehen und sagen so, ach Mist, ja stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ne? Weil wir verdienen mittlerweile ganz gutes Geld in der Pflege, aber es generiert sich halt auch aus harten Schichtzulagen und Wochenenddiensten, ne? Und die sind natürlich dann irgendwo in deiner Position ja auch reduziert.
Und hier bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich sage, was da alles hintersteckt und wie du schon sagtest, Wertschätzung und ja, im Endeffekt, es sehen aber unglaublich viele Kollegen, die das nicht machen, nicht, was dahinter steckt und dass wir die Menschen ausbilden, die wir brauchen.
Ja, also, sorry, wer es noch nicht verstanden hat, dass wir sowieso eine hohe Personallücke haben und klar, Debatten jetzt mit dem Pflegebudget ist alles katastrophal, wissen wir. Wir haben in einigen Bereichen gut aufgestockt, aber immer noch gibt es viele Bereiche, wo uns Personal fehlt. Wir haben viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die in Rente gehen werden und unser Nachwuchs ist wichtig. Und da sind wir jetzt genau beim Punkt, es ist jetzt erst wieder, ich glaube vor wenigen Tagen, habe ich erst wieder gesehen, Pflegeausbildung ist sehr attraktiv, boomt, es gehen super viele in die Pflegeausbildung, ist eine der beliebtesten Ausbildungen, ist auch sehr gut bezahlt, muss man sagen, aber die Abbruchsquote von ungefähr 30% in manchen Kliniken, sage ich, oder in manchen Ausbildungsstätten sogar bis zu 50%, sind natürlich super hoch. Was machst du mit dieser Zahl, wenn ich dir das jetzt so sage?
Mir ist das ja durchaus bewusst. Also ich beschäftige mich auch mit diesen Themen. Ich finde aber, und da sind wir wieder bei der Wichtigkeit und der Wertschätzung. Also ganz ehrlich, das, was ich für eine Einstellung habe, das macht unglaublich viel aus. Wenn mein Team, so nenne ich es jetzt mal, aber dagegen schießt und es mir schwer macht, wird es schon schwieriger. Und da könnte ich jetzt ausholen und sagen, ich finde, viele Menschen haben noch nicht verstanden, was es bedeutet, ein Team zu sein. Für mich bedeutet Team nicht, ich muss mit jedem privat feiern gehen, Freunde finden oder Ähnliches. Für mich bedeutet Team, dass jeder an unterschiedlichen Punkten steht, jeder andere Kompetenzen mitbringt, man sich versucht zu ergänzen, man sich unterstützt, sich gegenseitig reflektiert, hinterfragt und gemeinsam stärker und besser wird.
Würde ich sofort als Definition von Team unterschreiben.
Jetzt sind wir aber bei dem Problem, was auch ich festgestellt habe, dass das heutzutage nicht mehr viele so sehen. Und da, also ich finde das unglaublich traurig und das nehmen Auszubildende natürlich auch wahr. Wenn Auszubildende auf Stationen gehen und für mich gehören Auszubildende zum Team. Sie sind in der Zeit in diesem Team. Absolut. Wenn Auszubildende, also ich kann nur für mich spiegeln, wie es sich für mich anfühlt, wenn ich auf eine Station gehe, wo ich mich nicht zugehörig fühle. Wo ich vielleicht, und das als junger Mensch vielleicht noch, vielleicht bin ich gerade 17, 18, komme in ein Team und werde da aber nicht als Teammitglied aufgenommen, sondern als die Hilfskraft, die mal gerade irgendwas zu tun hat. Auszubildende erleben sehr, sehr oft, dass sie bis zum dritten Ausbildungsjahr, ich will es, auch wenn es jetzt lapidar klingt, ist es nicht so gemeint, nur waschen geschickt werden. So, natürlich gehört Körperpflege dazu, da gehört eine riesen Beobachtungsgabe dazu, das Wahrnehmen, wie geht es dem Menschen, da ist unglaublich viel. Kommunikation, Nähe, Distanz, alles.
Aber das wird ja gar nicht so rübergebracht, wenn man gesagt hat, du gehst ja jetzt hin und machst das. Ist ja
aber ich kann
eine einzelne Tätigkeit, die sozusagen nur, ne?
Und ich kann von einem Auszubildenden, der bis ins dritte Jahr überwiegend für solche Tätigkeiten gebraucht wird, nicht erwarten, dass er am Ende der Ausbildung alles kann. Und das vergessen viele.
Konnten wir doch auch nicht. Also sorry, als ich meine dreijährige Ausbildung abgeschlossen habe, ja, also natürlich habe ich mir Wissen angeeignet, aber als ich neu im Beruf angefangen habe, da hatte ich auch das Gefühl, ich stand bei null. Also das war auch herausfordernd. Mhm. Ich musste mir auch mehr Wissen aneignen. Und das ist bei allen unseren Kolleginnen und Kollegen so gewesen. Und die vergessen das oft.
Die vergessen das. Und das Zweite ist, die Generalistik macht es auch anders. Wir haben auf den Stationen jetzt noch einen höheren Teil Krankenschwestern oder Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger. Aber irgendwann wird das ja kippen. Also irgendwann wird das ja in dem anderen Part höher gehen. Da sind wir aber noch nicht. Und die, die jetzt noch in der überlegeneren Position sind, die verstehen es halt noch nicht, dass in der Generalistik die Themen anders sind. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben oder mein Team auch. Also wir sind ein Team von 4 Personen in der Praxisanleitung, die hauptfreigestellt ist. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir genau das einbauen wollen in unsere Tage. Also die haben ja in der Schule, klar ist es nicht in jeder Schule gleich, das ist mir bewusst, aber bei uns ist es so, es gibt Medikamentenlehre an sich so nicht mehr. Krankheitslehre hat sich auch abgewandelt und ich finde es unglaublich wichtig, dass die Auszubildenden den Umgang mit Medikamenten lernen. Sage denen aber ganz klar, ich schaffe es nicht, das aufzuholen, was hier fehlt. Wir können es aber integrieren in den Alltag.
Du kannst es ja anhand von Fällen, ne, also von der Betreuung von Patientinnen und Patienten, das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem Monitoring auch zu verstehen, warum liegt der denn am Monitor? Also du kannst den Monitor erklären, ja, aber du musst ja erklären, warum liegt der Patient am Monitor? Was hat er denn? Was sind das für Vitalparameter? Und wenn ihr jetzt eine Versorgungssituation habt, ich sag mal einen Patienten mit Zustand nach Schlaganfall, ne, dass man dann nochmal sagt so, okay, wie kommt es denn zu einem Schlaganfall? Wie sieht das denn anatomisch aus, ne, oder pathophysiologisch? Und welche Medikamente kriegt er denn jetzt gerade und warum kriegt er die? Dann hat man ja so, sag ich mal, Fallbeispiele, die man integrieren kann. Aber der Aufwand ist natürlich extrem und diese Zeit hat man in der Praxis ja nicht immer. Ich finde, man kann schon etwas dagegen steuern, man kann was machen, aber du kannst auch, und das muss man ehrlich sagen, man kann nicht alles in der Praxis sozusagen abdecken.
Ich sage immer, ich kann nicht die Welt retten. Ich kann nur Ansätze darstellen, um was besser zu machen.
Ja, so ist es ja, ne? Und ich finde es echt wichtig und was mir die ganze Zeit noch durch den Kopf schwirrt, weil du meinst so, ey, das, die müssen auch, also die Kolleginnen und Kollegen müssen auch verstehen, dass wir ein Team sind und dass man natürlich auch die, die sich dazu, ich sag jetzt mal wirklich, aufmachen, die Praxisanleitung durchzuführen. Also die sagen, ich mache eine Zusatzweiterbildung ein Jahr lang und ich möchte Praxisanleiterin werden, weil ich möchte meinen Auszubildenden eine gute Anleitung sozusagen gewährleisten und ich möchte unsere Zukunft formen. Ne, das ist ja so. Mhm. Und ich meine, bei mir ist es so, ich bin mehr für Fachweiterbildungsteilnehmende da, weil auf Intensivstationen ist es nochmal so ein bisschen anders. Wir haben da nicht so viele Auszubildende, das ist mehr so Fachweiterbildung. Aber auch denen möchte ich ja auch was mitgeben. Also da ist ja meine Aufgabe ja auch sehr wichtig oder neue Kolleginnen und Kollegen einarbeiten. Und also es ist doch essentiell, dass es Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen und das vorantreiben und die halt Konzepte auch wirklich entwickeln, um diese Leute einzuarbeiten und etwas mitzugeben. Würde ich doch erwarten, dass sie die unterstützen. Und ich erlebe immer noch, Auszubildende kommen und stehen im Dienstzimmer und dann sitzen alle da und sagen, ja, und wer nimmt jetzt hier den Schüler mit? So voll abwerten, wo ich mir denke, das ist ein No-Go. Also wieso hören wir sowas immer noch? Das war schon in meiner Ausbildungszeit so.
Genau darauf wollte ich gleich eingehen.
Also ich sag's tatsächlich, es hat mich so angekotzt, wo ich teilweise, ich war sehr rebellisch und habe gesagt, ich bin nicht der Schüler, ich heiße Dominik und ich bin hier, um was zu lernen. So, ne? Gut, dann habe ich sowieso schon 50% der Leute blöd gefunden, ne, weil was traut er sich denn jetzt auch noch hier was zu sagen? Aber solange wir so ein Mindset haben, da müssen wir uns nicht wundern, dass Auszubildende abbrechen. Ist meine persönliche Meinung. Da mischt sich natürlich auch noch anderes rein, aber ich finde, dass genau solche Dinge, also wie die Teams mit den Auszubildenden umgehen, auch in solchen Fällen, die können schon einen großen, großen Impact haben.
Soll ich dir mal meinen Start in die Ausbildung erzählen?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich war sehr jung noch, ich war 17 und ich wusste vorher immer, ich will das machen. Ich weiß, ich kann dir heute nicht sagen, warum, aber es war einfach in meinem Kopf und ich wollte es machen. Hab die Ausbildung gestartet und hatte das Pech in der praktischen Ausbildung. Es war eine Station, wo vorher, also das ist viele, viele Jahre her, ne? Und es war eine Station, wo vorher bekannt war, entweder die lieben Schüler oder sie hassen sie. Du kannst Glück haben, du kannst Pech haben. Und ich hatte Pech. Ich war sehr zurückhaltend, damals noch sehr schüchtern, weil ich halt gerade 17 war. Ich bin binnen eines Wochenendes zu Hause ausgezogen für diese Ausbildung. Ich kannte niemanden. Ich war in einer völlig anderen Welt. Und dann bin ich da hingegangen und habe wirklich extremste Dinge erlebt, auch mit Mobbing kann man es schon fast nennen. Also da ist hinter meinem Rücken einiges passiert, so dass es irgendwann zum Ende der Probezeit hieß, also ich glaube einen Monat vor Ende der Probezeit hieß es, ich saß vor der damaligen Pflegedirektion und es hieß, naja, das wird ja sowieso nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, warum? Ich würde gerne beweisen, dass es nicht an mir liegt. Ich würde gerne die Station wechseln. Und dann hieß es, nee, wofür denn? Also das macht ja keinen Sinn. Aber wenn ich unbedingt wollen würde, dann sollte ich doch mal machen. Ich bin auf dieser anderen Station gewesen. Es hat 2 Stunden gedauert, bis die Leitung mich zur Seite genommen hat und gesagt hat, wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Und das war der Punkt, also da sind für mich heute noch ganz, ganz viele Emotionen. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, da sieht endlich mal jemand, dass ich das will. Mhm. Und das hat mir so gesehen ein bisschen alles gerettet. Und es gab auch im Nachgang immer wieder Situationen. Und ganz ehrlich, das ist das, was ich meine. Ich finde, unglaublich viele Personen haben einfach nur noch so eine Einstellung. Und das spüren die Auszubildenden. Also ganz ehrlich, du kommst auf eine Station, wo Pflegekräfte, die vielleicht gerade mal 5 Jahre im Beruf sind, dir suggerieren, ah, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das, was ich tue. Und das spürt auch der Auszubildende. Und das ist das, wo ich sage, ich habe mir als Ziel gesetzt, das anders zu vermitteln. Ich möchte genau das nicht. Ich möchte, dass sie das Gefühl haben, dass ich A, an sie glaube, dass wir einen Weg finden. Natürlich gibt es auch Leute, wo du in der Probezeit merkst, das ist es absolut nicht, das will ich jetzt nicht mit, ne? Aber die, die wirklich Bock drauf haben, da möchte ich, dass die den Weg gehen, wenn sie Bock drauf haben. Und ich möchte ihnen das Bestmögliche mit an die Hand geben, das zu tun.
Und das ist halt einfach so wichtig und so, so, so wertvoll, weil genau wie du es schilderst in deiner eigenen Situation, stell dir mal vor, du wärst wieder zu einer Station gekommen, wo eine gekommen ist, und jetzt kommst du auch noch, ne? Du habt ja schon gehört, auf der anderen Station war mit dir auch schon nichts anzufangen. Was wäre deine Konsequenz gewesen? Du wärst wahrscheinlich, hättest du die Ausbildung auch abgebrochen? Hättest sie vielleicht abgeschlossen, aber wärst nie in den Pflegeberuf wirklich reingegangen? Nur weil dir andere Leute suggeriert haben, du kannst ja nichts oder was weiß ich, ne? Oder du bist irgendwie nicht gut genug und das ist kompletter Quatsch. Weil überleg doch mal, du warst 17 und selbst wenn du 18, 19 oder 20 bist, du bist super jung. Du kommst in einen Beruf rein, der so anspruchsvoll ist, der so viele Herausforderungen hat, der natürlich auf eine Art wunderschön ist, aber der erstmal auch wirklich, wirklich viel abverlangt.
Auf jeden
körperlich,
Fall.
Mental, seelisch. Ne? Also du nimmst Sachen mit nach Hause, du bist körperlich platt. Also jeder, der mal 10 Dienste am Stück gemacht hat mit Spätfrühwechsel oder 7 Nächten oder keine Ahnung was, der weiß, das ist schon, also das macht was mit einem. Du brauchst auch vielleicht mal 2-3 Tage, um überhaupt erstmal wieder zu resetten, weil es ist anstrengend. Und jetzt hast du da so einen jungen Menschen, der da reingeworfen wird. Und das, ich finde das so, also ich finde sowieso absurd, Mobbing, über Leute reden, hinterm Rücken und all drum und dran, das kann ich überhaupt nicht ab, das, ich hasse das komplett, also weil ich mir denke, entweder sprichst du offen mit mir und sprichst face to face und sagst mir so, hey, das ist vielleicht nicht cool, lass uns mal darüber reden, dann findet man immer eine Lösung, aber dieses hintenrum nervt mich und dann nochmal bei Auszubildenden, die sowieso wenig Erfahrung haben, die erstmal, sag ich mal, auch klarkommen müssen mit der Situation, diese ganzen Veränderungen, das ist ja, ich finde das nochmal 3-mal schlimmer. Und das, ich finde das wirklich absurd.
Aber es ist nicht nur aus der Position der Auszubildenden, auch im Bereich der Praxisanleitung. Ich mache das ja jetzt schon einige Jahre. Und auch da war ich Teil eines Teams. Und es sind nicht die Einzelpersonen. Also ich habe das sehr geschätzt. Ich habe immer sehr, sehr gerne da gearbeitet. Aber es gab auch die Personen, die darüber gesprochen haben und gesagt haben, nimm dich mal nicht so wichtig mit deiner Praxisanleitung, mir das aber nie ins Gesicht gesagt haben. Hinter meinem Rücken gesprochen haben, auch im Bereich Social Media. Irgendwann kam das ja dazu. Mhm. Das war ja eigentlich nie so geplant, dass es mal diesen Weg geht. Das hat es noch schlimmer gemacht. Und wenn so der eigene Background, die Leute, die du jeden Tag vor dir hast, wo du denkst, das wäre dein Team,
wenn da der Support
gegen dich fehlt, schießt, das ist schon krass. Und weißt du, die müssen mich nicht feiern, die müssen mir nicht folgen, die müssen das nicht super finden, was ich mache. Aber da brennt jemand für das, was er tut und bildet eure zukünftigen Pflegekräfte aus.
Ja, vor allen Dingen gehst du ja einen ganz neuen Weg, modernen Weg, halt auch mal Auszubildende, sag ich mal, über die sozialen Medien abzuholen. Praxisanleitung, es gibt ja jetzt, ich sag mal, eine Handvoll Praxisanleiterinnen, die auch Social Media wirklich, sag ich mal, sehr motiviert machen und die Praxisanleitung 1:1 in die digitale Welt übertragen mit Tipps und Tricks. Und das ist ja so, so, so viel wert für die Auszubildenden, die sich vielleicht im, ja, also man muss ja immer dran denken, es sind ja nicht immer deine eigenen Auszubildenden, die es sehen, sondern auch welche, die woanders sind, die vielleicht keine gute Anleitung haben oder die vielleicht nochmal neue Inspiration suchen und die sehen dann bei dir Inhalte und denken sich, ach krass, das hilft mir total. Oder ne, ich kriege nochmal eine Motivation, trotzdem die Ausbildung weiter durchzuziehen. Und das hat so einen großen Effekt. Und selbst wenn ich jetzt bei dir im Team bin und denke mir so, oh, vor der Kamera und so, da kann ich nichts mit anfangen, ja, so what, musst du auch nicht, aber unterstützt sie doch wenigstens, indem du einfach signalisierst, das ist cool, was du machst, das ist wichtig und du hast ja auch Feedback, also das verstehe ich dann ja auch nicht, du kriegst ja sogar noch positives Feedback und kannst sagen, guck mal, hier hat mir jemand geschrieben, dass sie ihm was gebracht hat, also du kannst ja sogar nochmal beweisen, dass es ja sogar einen positiven Effekt hat und selbst wenn, du tust niemandem damit weh, du verletzt damit jetzt keine Persönlichkeitsrechte, Patientenrechte oder ähnliches, dann ist es auch ein Hobby, warum? Woher der Neid und Missgunst?
Ein unglaublich intensives Hobby auch, ne? Also
ja,
wir wissen beide, was dahinter steckt und da denke ich mir manchmal selber, wie schaffe ich das eigentlich? Und ich glaube, du verstehst das sehr, sehr gut. Ja, aber es sind halt so die Punkte, wo du dir denkst, warum erreiche ich Menschen da draußen? Aber der eigene Background, ja, warum? Weil Menschen, die dich kennen, dir oft das nicht zugestehen wollen, weil sie irgendwie, ja, da fehlt der Support.
Ich kann nur sagen, bleib dabei, also lass dich da nicht unterkriegen. So, ne?
Ein unglaubliches, also mein Feedback sind immer meine Auszubildenden in erster Linie und ich finde das unglaublich schön, wenn ich weiß, ich habe jemanden abgeholt. Ich hatte zum Beispiel ich glaube, letztes Jahr in den Prüfungen hatte ich eine, die extremste Prüfungsangst hatte. Wirklich mit allem drum und dran, so dass wir noch Strategien entwickelt haben und alles. Und das war ein längerer Zeitraum. Und sie hat ihr Examen gemacht und irgendwann hatte ich Dienst und sie kommt auf einmal mit einem Strauß Blumen um die Ecke. Da geht mir das Herz auf, nicht wegen den Blumen, sondern einfach diese Geste, so dieses, hey, danke. Und dafür mache ich das. Ja. Und letztes Jahr habe ich auch, kriege ich Gänsehaut bei so Momenten. Letztes Jahr habe ich von einer Pflegeschule, die nicht meine ist, eine Auszubildende gehabt, die mich angeschrieben hat über Instagram. Und die haben in der Schule das Thema gehabt, Menschen, die in der Pflege was bewirkt haben, von damals vorzustellen und was aus der modernen Zeit von heute. Und sie hatte mich angeschrieben und hat mich gebeten, ob ich Lust hätte, da ein Video zu machen, was ich mache und warum ich es mache. Habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall. Und ich hatte ihr sogar angeboten, an dem Tag der Vorstellung persönlich vorbeizukommen, weil ich es einfach mega fand und gefeiert habe. Und da geht es mir nicht darum, irgendwas zu verdienen oder so, sondern einfach dieses, wow.
Ja, aber cool. Also ich meine, die haben dich gefeiert, weil du einen Impact für die hattest und das ist doch mega. Und ich, genau, dafür macht man das auch und das ist echt schon ein bisschen unbezahlbar auch, dass es man zurückkriegt. Und wir reden ja hier um Auszubildende in der Pflege. Also das ist ja unglaublich wichtig, dass wir diese Auszubildenden haben. Deswegen kann ich das voll verstehen. Ich würde jetzt gerne noch mal was runterbrechen. Wir haben ja viel so ein bisschen über die Herausforderungen, Probleme, Abbruchsquote. Okay, das ist alles da. Team, ne, muss auch irgendwie stimmen. Es gibt noch zwei Umfragen, die kennst du auch, die sind noch gar nicht so alt. Der DBFK hat mal eine Umfrage der Zufriedenheit von der Praxisanleitung abgefragt. Nur 39% waren zufrieden, der Rest teils oder unzufrieden. Der Verdi-Ausbildungsreport ist ja auch immer sehr, sehr groß. Da ist auch nur ein Drittel überhaupt mit der Praxisanleitung zufrieden oder bekommt eine Praxisanleitung, eine richtige. Und nur 27% haben diese 10% wirklich erhalten. Also alles wirklich wirklich schlimme Zahlen, die überhaupt nicht gehen, weil Praxisanleitung auch vorgeschrieben ist gesetzlich durch das Pflegeberufegesetz. Aber noch einmal kurz runtergebrochen, was meinst du, wie kann gute Praxisanleitung gelingen? Weil ich bin davon überzeugt, dass gute Praxisanleitung dafür sorgen kann, dass die Abbruchsquote auch etwas geringer wird.
Auf jeden Fall.
Also was wären deine Go-Tos zu sagen und so kann Praxisanleitung gut werden?
Ich finde unglaublich wichtig, wenn ich überlege, was ich tue, ich möchte, dass der Auszubildende nicht das Gefühl hat, ich kontrolliere ihn oder ähnliches, sondern ich möchte ihn abholen im Sinne von, ich lerne genauso vom Auszubildenden. Also ich kriege unglaublich viel Input auch selber nochmal, es ändert sich ja auch ständig was. Wir sprechen über die neuesten Dinge und meine Ausbildung ist ja auch schon ein paar Jährchen her mittlerweile. Also das feiere ich total. Ich möchte denen die Möglichkeit geben, selbstständig Dinge zu lernen oder auch Ansprechpartner zu haben. Ich möchte... Ach, es sind eigentlich unglaublich viele Punkte. Ich kann das nicht runterbrechen, weil das für mich ein riesenkomplexes Ding ist. Aber alleine, es fängt ja an mit Wertschätzung und sehen, wo ist hier der Fokus und Auszubildenden Raum geben, Zeit geben, Möglichkeiten geben und dann sieht die Welt schon viel besser aus. Also ich mache es für gewöhnlich auch so. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Erstgespräch, habe dann, also das ist eine Auszubildende, die ich vorher auch hatte, die ist jetzt wiedergekommen nach externem Einsatz. Und ich kann dir sagen, im ersten Tag kannst du erstmal alles wieder andocken. Die waren lange weg, die berichten auch viel, wie die Praxisanleitung woanders ist. Und das macht mich traurig, wie du schon sagst, 10% ist nicht 10%. Und da fängt es schon an, indem ich sage, ich werde dir nichts unterschreiben, was ich nicht getan habe, fängt es schon an. Also da, finde ich, ist auch der Fokus, wir sollten definitiv drauf bestehen und sagen, ja, die 10% sind vorgeschrieben, also machen wir es auch. So, dann ist mir wichtig, dass die Auszubildenden mit ihrer Ausbildung gestalten. Also, dass ich nicht sage, so, wir machen nächste Woche das, sondern ich frage, du bist jetzt in dem und dem Ausbildungsjahr, das und das habt ihr gerade in der Schule gelernt, was ist für dich ein Fokus, den du gerne umsetzen wollen würdest? Und dann lege ich diese Themen fest. Also, dann sage ich, beim nächsten Mal machen wir das und das Thema. Oder legen den Fokus da drauf. Und in der Regel ist es immer so, egal auf welcher Station ich bin, dass ich morgens ein Zimmer, maximal zwei, auswähle. Und damit wird gearbeitet für den Tag. Aber immer anhand dessen, wo der Auszubildende steht. Und das finde ich unglaublich wichtig.
Ja, absolut. Und das wird oft unterschätzt. Ich würde noch weitergehen. Ich würde auch sagen, dass wir Räume schaffen müssen für Praxisanleitende. Wir müssen die gesetzlichen Bedingungen einhalten, also 10% nach Pflegeberufegesetz. Bitte, bitte eine faire und transparente Finanzierung. Praxisanleiter haben eine gute Vergütung verdient. Punkt. Da gibt es nichts, nichts, wirklich nichts anderes. Und wir brauchen Materialien. Und da müssen wir auch investieren. Nicht nur Räumlichkeiten, es müssen Bücher da sein, es muss digitale Anwendungen da sein. Und wer bis heute noch nicht verstanden hat, wie wichtig Praxisanleitung ist, dem ist eigentlich nicht zu helfen, weil die Auszubildenden brauchen gute Praxisanleitung, Fachweiterbildungsteilnehmende, Anerkennungspraktikanten und Anerkennungsverfahren müssen begleitet werden, mhm. andere Ausbildungsberufe fernab der Pflege. Also wir haben so, so viele Aufgaben und bitte, bitte stellt eure Praxisanleitenden vernünftig frei. Anleitung findet nicht mal eben so nebenbei während der Versorgung statt. Das ist im Alltag möglich, dass man mal natürlich laufend was machen kann, aber eine richtige Praxisanleitung braucht den zeitlichen Rahmen. Und das, finde ich, sind auch nochmal Dinge, die, ich glaube, oberhalb stehen müssen, damit der Rahmen da ist, damit man genauso frei und so kreativ, wie du das machst, natürlich auch die Praxisanleitung gestalten kann. Und klar, du bist natürlich, sag ich mal, sehr motiviert, sehr engagiert. Nicht alle sind leider so, aber ist so, ne? Jeder ist unterschiedlich und gerade deshalb finde ich es so wichtig, dass du auch auf Social Media präsent bist und das zeigst und andere auch motivierst. Also von meiner Seite aus, auch weil wir über Wertschätzung geredet haben, ein großes, großes Dankeschön für deine Arbeit und für das, was du wirklich für die Praxisanleitung auch leistest.
Ich danke dir.
Nein, sehr gerne, wirklich. Also finde ich echt gut, auch für die ganzen Beispiele. Und jetzt einmal schlussendlich noch, hast du noch eine Chance, einmal was Auszubildenden vielleicht mitzugeben, die vielleicht gerade strugglen. Was würdest du denen raten, die sagen, boah, schlechte Anleitung, gerade vielleicht ein blödes Team in der Situation stecken, wo du damals auch genauso warst. Was würdest du denen raten?
Was würde ich denen sagen? In erster Linie sucht euch Ansprechpartner, wo ihr das Gefühl habt, die verstehen es vielleicht, hören euch zu, weil auch wenn 90% vielleicht nicht so sind, gibt es immer irgendwo einen oder zwei, die da ein offenes Ohr haben. Es gibt Wege, es gibt Ombudsstellen, es gibt alles Mögliche an Wegen, wo man auch sich Hilfe holen kann. Und ansonsten, wenn du wirklich für das brennst, was du tust, wird es einen Weg geben.
Boah, so lassen wir das stehen. Wunderschöne Worte, kann ich mich nur anschließen. Sandra, vielen Dank, dass du mal wieder hier bei mir zu Gast warst, bei mir in meinen Formaten. Ist immer sehr, sehr interessant, wirklich mit dir auch darüber zu sprechen. Und ja, ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich hoffe, dass wir ein bisschen das Thema Praxisanleitung gut darstellen konnten, dass wir auch Tipps geben konnten, euch motivieren konnten vor allen Dingen. Das ist ja auch ganz wichtig. Falls ihr in der Ausbildung gerade seid und struggelt, haltet durch. Ihr habt euch für einen richtig coolen Job entschieden, einen richtig tollen Beruf. Bleibt dabei, sucht euch Verbündete, sucht euch Hilfe, falls ihr Hilfe benötigt. Und wir freuen uns, wenn wir irgendwann dann mal Kolleginnen und Kollegen sind. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Pflegestark, der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host: Dominik Stark. Executive Producer: Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion: Vanessa Kolozicic. Kamera: Fabian Buller. Ton: Ferdinand Hauschild und Jan Schemann. Redaktion: Vanessa Kolozicic.